Eine Sache, die ich auch noch hinten auf den Tisch gelegt habe, die ich noch nicht erwähnt hatte, ist ein kleines Büchlein. Es ist eine Geschichte auf der Sulusee. Also das oben sind die Philippinen hier, alles hier. Und hier sind ein paar Inseln, also sind viel, viel mehr, wenn man ranzoomt. Und diese Inseln, die sind in der Sulusee und dort lebt dieser Volksstamm, der Sama-Volksstamm. Und die Sama, die leben, wie gesagt, auf diesen Stelzenhäusern, am Meer, auf dem Meer oder halt teilweise tatsächlich noch in Booten, die fahren, so wie so ein Wohnmobilboot, Hausboot. Und die erzählen, und die haben ganz viele Geschichten, mit denen sie ihre eigene Geschichte sozusagen ihren Kindern weitergeben. Und eine dieser Geschichten hat ein Freund von uns, der mit diesem Volksstamm arbeitet, aufgeschrieben. Und das ist die Geschichte, als Danilo 10 Jahre alt war, wurde er angefragt, diese Geschichte zu illustrieren. Und die Bilder, die ihr hier sehen werdet, beziehungsweise die im Buch sind, hat Danilo gemalt. Hat er ganz toll gemacht, finde ich. Und dieses Buch könnt ihr gerne, wir haben jede Menge mit, ihr könnt es gerne für euch, für die Familie zum Weitergeben, Enkel habt ihr vielleicht oder Kinder in dem Alter, so 10 bis oder 5 bis 10 Jahre, weiß ich nicht. Könnt ihr gern für sie mitnehmen, aber auch zum Weiterschenken an Freunde, an Bekannten. Ihr könnt das gerne als Geschenk von uns nehmen, aber wer will, kann für die Druckkosten, ich habe da so ein Döschen hingelegt, ein bisschen was reinlegen, müsst ihr aber nicht. Könnt ihr gerne so mitnehmen, aber heute Morgen machen wir hier Geschichte. Ja, die könnt ihr dann auch für einen Kindergottesdienst benutzen, fürs nächstes Mal. Also, wie gesagt, die Sama erzählen sich diese Geschichte von Generation zu Generation. Es ist die Geschichte von Seegurken. Wer hat schon mal Seegurken gesehen? Ein paar Leute im Fernsehen. Seegurken gibt es in allen möglichen Farben und Formen. Die gibt es von ein paar Millimetern groß bis zu 3 Metern. Wenn wir an den Strand manchmal gehen, dann tauchen die Kinder manchmal nach Seegurken, spielen mit denen und schmeißen die dann wieder ins Meer manchmal. Die lassen sich dann einfach von der Strömung treiben oder kriechen so wie Nacktschnecken langsam über den Meeresboden. Schmecken übrigens auch sehr gut, gibt es viele Rezepte mit Seegurken. Seegurkensalat. Und auf den Philippinen gibt es auch Affen. Affen in den Bäumen, ne? In den Wäldern gibt es da noch ein paar Affen. Die haben auch ein Igel, wollte ich sagen, aus dem Englischen, ein Adler. Ein Adler, der jagt Affen. Einen affenjagenden Adler, der Philippinen Igel nennt man den. Also Igel ist das englische Wort für Adler, ne? Ja, jedenfalls, Affen und Seegurken laufen sich normalerweise nicht über den Weg, sollte man meinen. Aber circa 6 bis 8 Mal im Jahr bei der Springflut ist die Ebbe besonders niedrig. Und da kommt es tatsächlich mal vor, dass die Affen aufs Meer hinaus warten, also aufs trockene Meer dann, und es kann sein, dass sie dann ein paar Seegurken begegnen, die es vielleicht nicht geschafft haben, rechtzeitig ins tiefere Wasser zu kommen. Und so kam es, dass dieser Affe den Seegurken begegnet und ganz frech wird und sagt, ihr Seegurken, geht mir mal aus dem Weg, ich bin hier auf Nahrungssuche. Und Batilau, eine Seegurke, sagt dann, Herr Affe, sorry, bisschen Geduld, wir bewegen uns hier im Schneckentempo, aber wir gehen dir aus dem Weg. Eine andere Seegurke aber, zwei eigentlich, die Kumbatang-Brüder, die sagen, nee, das hier ist unser Gebiet, der Affe, der gehört in den Wald. Wir müssen hier keinem aus dem Weg gehen. Und so auch Batilau, die Kleine, die sich manchmal im Sand so ein bisschen vergräbt. Die sagte, ja genau, die Kumbatang-Brüder haben recht. Das Meer gehört uns, du gehörst in den Wald. Und der Affe wird dann immer wilder und zorniger und er sagt, ich hole meine Brüder, ich mache euch fertig. Wir werden euch hier ausrotten und dann haben wir das alles für uns hier. Dann müssen wir uns nicht mit euch rumklagen. Und Batatik, die gesprenkelte Seegurke da hinten, sagt dann, genau, ihr könnt kommen, egal wie viele ihr seid, ihr kriegt uns hier nicht weg, wir werden uns wehren. Und so machen sie sich, so machen sie dann eine Abmachung und der Affe geht dann zurück in den Wald und spricht mit seinem Freund Mac und Mac haut dann auf die Buschtrommel und holt die Affenversammlung herbei. Und die Affen kommen alle dazu und auch der Affenkönig ist dann dabei und sie verabreden sich. Okay, wir bereiten uns vor, bei der nächsten Springflut versammeln wir uns am Ufer und wenn das Wasser dann zurückgeht, stürmen wir auf die Seegurken los. Und gesagt, getan, sie warten alle. Ich habe das mal bei der Jungscha gemacht, die haben richtig coolen Affengeschrei gemacht. Könnt ihr das auch? Nee, müssen wir hier nicht mehr. Die versammeln sich, die schreien und die brüllen da und warten, bis das Wasser sich zurückzieht und das Wasser zieht sich dann irgendwann zurück und sie stürmen drauf los und richten ein Gemetzel unter den Seegurken an. Die zerteilen sie und schmeißen und die fliegen durch die Gegend und dann sieht dieser Affe, da ist diese Seegurke, Batatik, die gesprenkelte. Und läuft auf ihn zu und bam, stampft drauf. Und aus Batatik kommen so spaghettiartige, lange Schnüre heraus, die sehr klebrig sind. Und der Affe verfängt sich in diesen in dieser klebrigen Masse. Und kommt nicht mehr weg und versucht sich zu befreien und haut noch mit seiner anderen Hand drauf. Und irgendwann mal kommt das Wasser langsam zurück und der versucht sich da rauszuholen, haut noch mal drauf mit aller seiner Kraft und stellt dann fest, jetzt hängt er mit allen Vieren da drin. Und die Flut kommt und der kriegt schon die Panik, was, ich komme hier nicht mehr weg. Die anderen Affen oder einige davon sind schon wieder zurück. Die Flut kommt wieder herein und er hängt mit allen Vieren an dieser Seegurke fest. Aber wenn man so rauszoomt, sieht man nicht nur dieser eine, sondern auf und ab kann man am Strand entlang schauen. Ganz viele Affen haben sich an so einer Seegurke verfangen. Und am Abend, als das Wasser wieder zurückgekehrt ist, war Ruhe. Die Affen haben die Seegurken nie wieder belästigt. Die Sama erzählen diese Geschichte, wie gesagt, ihren Kindern, um ihre Geschichte zu erzählen. Sie sagen, wir sind wie die Seegurken. Wir sind zwar friedlich und unscheinbar, aber wenn man sich mit uns anlegt, wir wissen uns zu verteidigen. Wir wissen uns zu behaupten. Sie sind ein sehr kleiner Volksstamm Und andere Volksstämme meinen, ja, weil sie keine festen Wohnungen haben, keinen festen Wohnsitz. Wenn die Regierung ein Projekt hat, eine Schule bauen will, können sie die einfach vertreiben. Oder andere Stämme, wenn sie sich da ansiedeln wollen. Die meinen, die können mit uns machen, was sie wollen, aber wir wissen uns zu wehren, sagen die Sama. Jetzt mal eine Frage an euch. Mit wem würdest du dich am ehesten identifizieren? Mit den Affen oder mit den Seegurken? Sagt jemand Affe, ganz mutig. Am besten mit keinem, ne? Aber irgendwie sind wir doch, jeder einzelne von uns, irgendwo hier und da doch mal in einem Streit verwickelt. Das heißt, irgendwie tragen wir schon noch dazu bei. Auf der einen oder auf der anderen Seite. Vielleicht sind wir einmal mal so, mal so. Vielleicht. Na, wenn andere sich streiten, von außen sieht man immer, ja okay, der oder der. Und man, aber wenn man selber drinsteckt, ne, man hat immer recht. Den Vers hat Thorsten heute Morgen schon gelesen. Hier geht es darum, Jesus sagt, wie man in solchen Situationen umgehen soll, wie man sich verhalten soll. Er sagt, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Wenn Jesus hier sagt, Gesetz und Propheten, das ist die Gliederung aus dem Alten Testament, die jüdische Gliederung. Das meint einfach die Zusammenfassung vom gesamten Alten Testament. In diesem Vers. Aber dann redet Jesus weiter. Er sagt, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal und deshalb finden ihn nur wenige. Diese Verse, die 13 und 14, werden sehr oft darauf angewendet, ja, der enge, schmale Weg, der führt in den Himmel, der ist der schwere Weg. Wenige Menschen gehen ihn. Aber guck mal, auf was Jesus diesen Vers bezieht. Was direkt davor gesagt wurde. Ich glaube, dieser enge Weg, das ist, was er auch in der Bergpredigt im 5. Kapitel sagt. Wie war das? Wenn jemand, der auf die rechte, weiter, genau, halt auch die linke. Das ist, glaube ich, viel schwerer, als sich zur Wehr zu setzen, oder? Selbst wenn man schwächer ist, man wehrt sich. Das ist das ganz Natürliche, was wir machen. Dazu braucht man kein Genie sein. Dazu braucht man nicht, sich nicht zurückhalten zu müssen. Aber den Weg der Demut zu gehen, auch wenn der andere vielleicht recht hat, nicht recht hat, nicht auf sein Recht bestehen vielleicht, das ist echt vielleicht der schwierigere Weg. Das ist der enge Weg. Denn der breite Weg, sich einfach dem Streit hingeben, das ist das Einfache. Und ich möchte das aber auch jetzt auf die Gemeinde anwenden. Und vielleicht mit diesem Vers beginnen. Da sagt Jesus, an seinem letzten Abend sagt er, zu seinen Jüngern sagt er, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe Gemeinde in Göppingen, ich finde es ganz toll, was ihr dahin gemacht habt an die Wand. Wisst ihr, das ist, was Gemeinde ausmacht. Das Miteinander. Dieses Herzliche, dieses sich füreinander kümmern, umeinander kümmern, füreinander da sein, wenn jemand durch eine schwierige Zeit geht. Wenn jemand Hilfe braucht. Wenn jemand Not leidet. Geistlich oder auch physisch, wie auch immer. Wenn jemand krank ist. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen. Es geht nicht darum, gleich habe ich gehört, wir werden ja zusammen Mittag essen. Freut ihr euch schon drauf? Ihr dürft ruhig ja sagen. Wisst ihr, die Gemeinde im Neuen Testament hat das viel öfter gemacht als wir. Und dieses Miteinander, dieses Füreinander, aber wisst ihr, das Miteinander, diese tolle Gemeinschaft, dieses Füreinander-Dasein ist nicht dafür, dass wir ein netter kleiner Kuschelclub hier sind. Kuscheln muss man bald ja immer mehr mit den 19 Grad, habe ich gehört. Es geht nicht darum, dass wir ein netter Kuschelclub sind, sondern worum geht es hier? Werden alle erkennen. Es geht nicht um die Gemeinde, sondern um die Leute außerhalb der Gemeinde. Und das ist hier, was ich nochmal in diesen Versen betonen will. Thorsten hat den ersten Teil von diesem Kapitel gelesen, ist das hohepriesterliche Gebet. Im ersten Teil betet Jesus für sich selber, dann betet er für seine Jünger und im dritten Teil betet er für, hier, ich bete aber nicht nur für sie, also die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin glauben werden. Wer sind diese Menschen, die auf ihr Wort hin glauben werden? Da könnte man auch schreiben, ich bete nicht nur für die Jünger, sondern auch für die EFG Göppingen. Okay? Jesus betet hier für die Gemeinde in Göppingen, für uns. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Seht ihr, warum die Einheit, die Einigkeit dieses Miteinander, die Liebe in der Gemeinde so wichtig ist? Das ist das Einzige, worum Jesus betet für seine Gemeinde. Einheit. Warum? Damit die Welt glaubt. Wisst ihr, ich möchte euch auch ermutigen mit diesen Worten. Es geht nicht darum, eine tolle Band in der Gemeinde zu haben. Natürlich ist das schön, wenn man Musiker hat. Oder den besten Prediger. Ihr habt einen tollen Prediger, ja, aber es geht nicht darum, das beste Programm zu haben oder das beste Essen zu Mittag servieren können. Sondern die Welt wird glauben. Die Welt, Menschen sind offen, Menschen sind verzweifelt. Wie komme ich über den Winter? Was ist jetzt mit dem Krieg und Corona und all diese Sachen? Menschen außerhalb der Gemeinde sind sehr offen und fragend durch diese ganzen Krisen. Und wenn wir als Gemeinde zeigen können, wir sind füreinander da. Die Gemeinschaft, die wir haben, die eint uns. Das ist, was Menschen von außen am Rand zieht. Nicht das tolle Programm, das wir haben. Oder das tolle Haus und so weiter und so fort. Sondern, dass Menschen sehen, da, die sind füreinander da. Das ist eine tolle Gemeinschaft. Da will ich ein Teil von sein. Und da möchte ich uns ermutigen zu. Das ist, was wir können. Jesus sagt weiter in den Versen, die Herrlichkeit, die du, also Gott, mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Wieder dieses Einssein. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Und wieder, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Damit, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Und das ist so, was ich euch weitergeben will, als Ermutigung auch. Dass wir diese Einheit, dieses Füreinander, natürlich haben wir manchmal Meinungsverschiedenheiten und jeder denkt ein bisschen anders und so weiter. Klar, aber dass man sich wirklich für die Menschen kümmert. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren hier, als ich noch bei euch Praktikant war. Wenige, ne? Miro war da. Wisst ihr, ich bewundere diesen Menschen. Er ist nicht ein großer Prediger oder so. Aber er hat sich um die Gemeinde so viel gekümmert. Er war immer derjenige, der zuerst da war, hin und her gefahren ist, alte Menschen gebracht hat und weggefahren. Und wenn jemand krank war, er war immer da. Er war dieses sich für Menschen kümmern, das ist einfach nur so ein Beispiel. Aber das ist, was Menschen auch in die Gemeinde gebracht hat. Das ist, was Menschen anzieht. Dieses Füreinander, dieses Einssein, dieses, ja, da hat ein Bruder, da hat eine Schwester gerade Probleme. Wir sind aber für dich da. Wie können wir dir helfen? Gemeinde findet nicht Sonntagmorgen statt. Gemeinde findet Montagmorgen statt. Bis Freitag oder Samstag. Und Sonntag kommen wir zusammen, um zu feiern.